Bei Wild, Weich und Würzig treffen sich Lisha Queer und Sabine Ally, um ein neues Licht auf schwierige Themen zu werfen, die uns alle betreffen.
Feministisch, authentisch und liebenswert setzen wir Anreize für die Veränderung, die es braucht.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild, Weich und Würzig mit der wunderbaren Sabine.
Und mir gegenüber die zauberhafte Lisha.
Hallo. ja, wie soll ich anfangen? Wir haben die Folge schon mal aufgenommen und dann ist mir während der Aufnahme ist mein Laptop ausgegangen und dann war alles verloren und dann haben wir versucht, das zusammenzubasteln und es hat sich ganz schrecklich angehört und dann haben wir jetzt gesagt, wir nehmen sie nochmal auf. Deswegen, mein Enthusiasmus hält sich im Rahmen.
Deswegen. Es ist eigentlich eine ganz tolle Folge, ja, aber wenn man das zum zweiten Mal aufnimmt, ist es dann so ein bisschen, man ist nicht mehr so gehypt.
Nee, deswegen. Und wir haben uns auch noch davor irgendwie eine sehr lange Folge aufgenommen.
Ja, deswegen.
Die kommt auch noch bald. Aber ja, wir versuchen uns jetzt zu hypen, weil es ist ein cooles Thema. Und zwar, wir reden über Chaperone.
Chaperone!
Wir sind so ein bisschen in diesem ganzen Popkulturellen geblieben, weil es einfach ein schöner, cozy Ort ist. Und dann kann man so ein bisschen Realitätsflucht betreiben. Und das geht hervorragend mit ihr. Und deswegen reden wir über sie. Aber bevor wir starten, liebe Leute, folgt uns gerne auf den ganzen sozialen Geschichten, wo wir sind. Wir sind einmal auf Instagram unter Wild, Weich, Würzig. Dann könnt ihr mit uns interagieren, uns Kritik, Lob, Ideen, was auch immer euch auf dem Herzen liegt, einmal rüberbringen. Dann könnt ihr gerne positive Bewertungen, 5 Sterne auf Spotify hinterlassen.
Sehr gerne.
Wenn ihr für Podimo zahlt, dann gerne dort hören. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und natürlich, wenn ihr gar nichts davon habt, könnt ihr uns natürlich kostenfrei auf YouTube hören.
Richtig.
Genau.
Macht das mal.
Ja. Pause, überall folgen. Ihr könnt, wenn ihr Spotify habt, mit uns natürlich da auch interagieren. Das geht auch. Ja. Wir freuen uns immer über eure Neuigkeiten so oder Nachrichten.
Das. Genau.
Jetzt zu Chaperone.
Fang mal an, Lisha. Wer ist denn das überhaupt, die Chaperone?
Ich will ja erst mal erzählen, dass ich weiß ja nicht, also die ist ja überall auf meiner For You-Page. Also ich habe kein TikTok, aber wird mir ständig überall reingespült.
Ja.
Chaperone. Und in meiner Bubble ist sie überall. Bei dir gar nicht. Und ich habe mich gefragt, in welchen Sphären des Internets bist du denn gerade unterwegs, dass, als ich zu dir gesagt habe, hey, lass uns mal über Chaperone sprechen.
Ich wusste gar nicht, wer das ist.
Wir leben in so verschiedenen Welten.
Das ist so witzig. Ich wusste nicht, wer das ist. Die Lisha war völlig gehypt. Oh, wir müssen bei Chaperone, nicht so cool. Und oh mein Gott. Und ich so... Okay, ich muss erstmal abchecken, wer ist das überhaupt? Dass wir ja beide irgendwie auf einem Nenner sind, dass wir beide das Gefühl haben, ja, wird eine gute Folge oder ist ein Thema, was cool ist. Also meine Bubble besteht aus süßen Tiervideos und so ein paar Make-up-Influencern, denen ich folge, die einfach geiles Make-up machen. Das ist noch so von früher, wo ich so mal mit 15 angefangen habe, YouTube zu gucken. Für die Leute, die fett im Make-up-Game und YouTube drin sind, das war ja mal richtig groß mit diesen ganzen Influencern. Richtig wild. Und von da habe ich noch so ein paar hier und da kleine
Tutorials.
Ja, so süß einfach. Oder die machen so richtig schöne Artsy-Sachen, so wo dieses ganze Gesicht wie eine chinesische Vase zum Beispiel schminken. Sieht geil. Sowas halt. Ja. Und halt süße Tiervideos. Das ist mein Bläschen, in dem ich mich befinde. Und ja, Chaperone kannte ich tatsächlich gar nicht. Hab's dann aber natürlich, du hast gesagt, Sabine, du kennst sie vielleicht nicht, aber die Lieder hast du bestimmt schon gehört. Und es war tatsächlich so, weil die Musik natürlich in so TikToks oder kleinen Instagram-Videos, da kannte ich das dann natürlich schon, aber ich wusste nicht, wie sie aussieht, wer sie ist.
Ja. Okay, das klären wir heute.
Das wird jetzt genau wird's ausgepackt, nämlich.
Also,
aber jetzt kriege ich sie angezeigt, weil jetzt habe ich sie natürlich.
Und es ist einfach alles voll.
Ja.
Das ist verrückt.
Ja. Der Algorithmus
hat mich mitgenommen. Pusht das jetzt auch gerade so dolle.
Wer ist sie, Lisha?
Chaperone ist eine weibliche Popkünstlerin. Sie wuchs in einem Trailerpark in Missouri auf und bezeichnet sich selber als Midwest Princess. Also man muss sagen, Midwest ist ja so ein großes Gebiet in Amerika. Wenn ich an Midwest denke, dann muss ich eigentlich immer nur an True Crime denken, weil in Midwest passieren schräge Sachen. Es ist sehr traditionell und viele RepublikanerInnen.
Und sehr christlich geprägt.
Sehr christlich, sehr christlich. Ja. Genau, da wuchs sie auf. Mit 12 Jahren fing sie dann mit dem Klavierspielen an. In der 8. Klasse nahm sie bei einem Talentwettbewerb in der Schule teil und gewann ihn. Und mit 14 bewerbte sie sich für America God's Talent, wurde aber nicht genommen. Und im Jahr 2017 entschied sie dann einmal, sich einen KünstlerInnen-Name zu geben, der dann Chapel Roan hieß. Einmal besteht der Nachname Chapel von ihrem Großvater, der verstarb leider an Krebs, und er hat sie dann immer in ihrer Musikkarriere quasi unterstützt, indem er sich immer ihre ganzen Demos angehört hat. Und Roan stammt aus einem Country-Song, der heißt Strawberry Roan, und das war der Lieblingssong ihres Opas. Oh, also er scheint eine wichtige Rolle gespielt zu haben. Und Chapel heißt ja eigentlich auch sowas wie kleine Kirche.
Kapelle.
Ja. Genau, deswegen ist es auch irgendwie witzig, weil die Fanliebe könnte schon so Richtung Sekte gehen, muss ich sagen. Aber deswegen ist es witzig, dass es irgendwie so Chapel Roan heißt. Sie hat dann natürlich Lieder und so Sachen, wie das die meisten jungen, aufstrebenden MusikerInnen machen, auf YouTube veröffentlicht. Und 2017 wurde dann ein Atlantic Records auf sie aufmerksam und nahm sie unter Vertrag. Daraufhin zog sie dann nach L.A., und 2020 ließ dann das Label sie fallen, weil sie A, zu wenig Einnahmen brachte, weil Corona war, eine große Tour war eigentlich angesetzt und das war ja dann alles gar nicht möglich wegen Corona. Und der große Durchbruch kam dann nicht. Sie musste zurückziehen nach Hause und musste sich dann bis 2022 mit kleinen Gelegenheitsjobs dann über Wasser halten. Also sie hat irgendwie gekellnert und so Kram. Genau. Und 2022 wurde sie dann von Sony unter Vertrag genommen und dann kam einmal dann unter Sony die erste Single Naked in Manhattan raus und 2023 war sie dann die Vorband von Olivia Rodrigo und dann auf ihrer Tour, wo sie da aber auch die Background-Sängerin bei manchen Songs von Rodriguez war. Und August 2022 kam dann einmal Phenomenon raus, dann Oktober 2022 einmal Casual und Februar 2023 startete sie quasi ihre Welttournee. Crazy. Also quasi erstmal ihre Tournee durch USA und Kanada so rum. Dann gab es Ende 2003 ein Album und es hatte aber alles nicht wirklich so viel Durchbruch gehabt. Und im Frühjahr 2024 ging es dann erstmal richtig los, weil sie, wie gesagt, Vorband war und dann einmal auch bei Coachella und so gespielt hat. Und dann ging's
und auch dann auf Welttournee und so. Ne?
Genau, und dann ging es richtig.
Dann kam es ins Rollen.
Genau, alles, ja. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr wild.
Genau. Genau, du hast es jetzt ja einmal so ein bisschen ihre Vergangenheit durchleuchtet und dann so den Durchbruch, den sie dann doch noch hatte mit Sony, nachdem sie von dem anderen Label fallen gelassen wurde. Jetzt ist ja aber die Frage, ne, wir einmal gegoogelt, schon habe ich sie überall auf meiner For You-Page rumfliegen. Also die ist ja auf jeden Fall ein großer Name jetzt im Pop-Geschehen so. Aber was macht sie denn aus? Warum ist sie so beliebt? Und wie kam das? Und sie muss ja schon krass sein oder eine krasse Persönlichkeit sein, dass es in so einer kurzen Zeit so durch die Decke ging. Um vielleicht ein paar Erklärungen dafür zu finden, was es sein könnte, ist. Also einmal, sie ist gay und sie nennt ihre Bühnenpersönlichkeit ihr Drag Project. Mhm. Und so sieht sie ja auch aus. Das ist ziemlich cool. Sehr artistisch, wie sie aussieht. Hat immer tolle Outfits an. Dann kennt man das Video, wo sie als ein Ritter-Outfit anhat.
Bei den VMAs, ja.
Richtig cool. Oder einmal stand sie auf dem roten Teppich mit so einer Schweinchennase. Ist einfach, also auf jeden Fall popkulturell ganz vorne mit dabei. Und ich glaube, da kann man auch noch viel erwarten, so coole Sachen von ihr. Also einmal vom Optischen sieht es natürlich mit. Und dann zum Thema, dass sie sagt, das ist ihr Drag-Project, sagt sie selber, das hilft ihr da auch dabei, ihre Privatperson und die Arbeit voneinander zu trennen. Weil natürlich, wenn du aus dem Midwest kommst und hast so ein einfaches Leben und auf einmal stehst du auf so riesigen Bühnen und machst eine Welttournee, das ist natürlich krass. Genau, das hilft ihr, sich das davon abzutrennen. Was sie auch natürlich macht, nicht nur sagt sie selber, sie ist eine Drag Queen, sondern sie gibt auch anderen Drag Queens den Raum. Und zwar in den Städten, wo sie dann auftritt, lädt sie quasi ortsansässige Drag Queens ein, an ihren Shows teilzuhaben. Das ist natürlich toll, das macht natürlich auch ganz viel Sichtbarkeit für die Drag Queens. Und sie selber sagt, niemand macht eine bessere Show als eine Drag Queen.
True.
Und dann noch, Drag erlaubt es mir, mich frei zu fühlen und ich habe damit keine Angst, laut, queer und hyperfeminin zu sein. Und das trifft, glaube ich, auch so einen Zahn der Zeit. So, ne? Sie ist jetzt 26 Jahre alt, meine ich.
Ja.
Das heißt, sie ist auch noch recht jung und sie trifft halt so diesen Vibe einfach, der so im Internet bei den jungen Leuten so stattfindet. Und du hattest ja eben kurz so ein paar Lieder aufgezählt. Ihre aktuelle Single Good Luck Babe wurde bei Spotify fast 173 Millionen Mal gestreamt. Also auch mal so, um so eine Zahl zu haben, wie krass das eigentlich ist. Und was auch noch schön war, im März hatte sie einen Auftritt und zwar bei diesem Video von Tiny Desk.
Mhm.
Und da hat sie auch sehr rausgestochen, weil sie... weil es halt einfach ein bisschen anders war. Es war nicht so dieses, was man sonst so von Tiny Desk gewöhnt ist, sondern... Wie sie hatte, war das, wo sie Lippenstift auf den Zähnen hatte?
Die sah so ein bisschen aus, sie sind die Loper. Ja, das ist cool.
Richtig, so halt diese 80er-Vibes, die sie auch oft in der Musik hat, mit dem Lippenstift auf den Zähnen. Und dann hatte sie nur weibliche Bandmitglieder, die auch alle cool ausgesehen haben. Es war einfach gut.
Ja. Und auch erfrischend, finde ich.
Ja, richtig, genau. Ja.
Weil du auch ein paar Zahlen genannt hast. Ja. Also, damit wir uns das mal vorstellen können, wie krass sie einfach auf Spotify explodiert ist.
Mhm.
Also September 22, wo ihr Album rauskam, hatte sie so 1,5 Millionen ZuhörerInnen im Monat. Dann März 2023 war einmal die Tiny Desk Performance. Danach war es 3 Millionen. Dann war Coachella, dann war Ende April, war sie bei 11,34 Millionen monatliche, das muss man sich einmal geben, das ist monatlich.
Ja.
Und jetzt gucken wir mal Stand heute, also wir müssen ja auch dazu sagen, dass sie bei den VMAs einmal performt hat.
Ja, das wird auch nochmal viel Leute.
Genau, einmal VMAs spielen. Performt hat, auch ein Award gewonnen hat.
Ja.
Und jetzt schauen wir mal schnell, ach guck mal, da gehe ich auf meine Seite, dann ist das ja schon auf.
Da ist sie direkt.
Ja, schon einen sehr großen Hyperfokus gerade auf die Musik, aber die macht so Spaß. Genau, Chaperone. Und zwar, jetzt ist sie bei 45,6 Millionen HörerInnen
monatlich. Ach, hör doch auf.
Und jetzt einfach mal zum Vergleich. Und sie ist jetzt gerade am Anfang ihrer Karriere mal in so Gänsefüßchen gesetzt, weil sie ist ja im Business schon seit über 10 Jahren.
Ja.
Jetzt aber erstmal den richtigen Erfolg.
Ne? Ja.
Adele hat 62 Millionen HörerInnen im Monat, Beyoncé 56, Taylor Swift 94, Lara Del Rey 62, Lady Gaga 88, Millionen, und die sind halt super lange schon im Geschäft.
Ja.
Genau, deswegen, also da können wir auf jeden Fall noch ganz schön viel erwarten von der Guten.
Das glaube ich auch.
Genau.
Und dadurch, und man muss sich auch überlegen, die ist ja jetzt ganz am Anfang von ihrer krassen Karriere und die anderen, die du aufgezählt hast, die machen das ja schon seit Jahren und hat jetzt schon so viel ZuhörerInnen. Also das wird noch was geben mit ihr.
Ja, und ich habe mich natürlich auch gefragt, okay, warum catcht mich das so?
Ja.
Weil es ist ja auch nicht, ich bin einfach 10 Jahre älter, also ist jetzt nicht meine, ich bin ja nicht so die Zielgruppe. Also erstmal bin ich so ein Sucker für gute Popmusik.
Ja.
Das ist wahrscheinlich immer so ein queer-gay-gen, dass wir einfach das mögen, irgendwas, wo man gut drauf tanzt oder gute Laune macht, weil das Leben kann manchmal so tragisch sein.
Ja,
aber
glaube ich.
Ich glaube, das, also für mich persönlich, glaube das ist so eine kleine Heilgeschichte für mein kleines queeres Inneres, soll ich mir vorstellen. Also damals, war es halt irgendwie Avril Lavigne, aber Avril Lavigne war halt nicht gay, sondern die war irgendwie so ein bisschen, vielleicht ein bisschen maskuliner, hat Skateboard gefahren und war so.
Und stach so ein bisschen raus, auch wie sie ausgesehen hat auch, ne?
Ich glaube, wenn man das jetzt sich anschaut, kann man schon sagen, dass sie auch so ein bisschen vielleicht Pick-me-Girl war. Aber das ist vielleicht eine andere Geschichte, aber die war schon so ein bisschen. Mhm. Und zu, verglichen zu allem, was vorher war, also entweder gab es halt dann doch queere Artists oder lesbische Singer-Songwriterin, aber die waren halt super nischig und nur in der Szene.
Ja.
Und Chappell Roan bedient ja gerade so viel, dass sie ja auch noch Mainstream
die werden kann. Die läuft bei mir auf der Arbeit. Ich habe sie gestern gehört. Und wir hatten, als wir die Folge das erste Mal aufgenommen haben, hatten wir das auch thematisiert und jetzt habe ich sie aber gestern bei mir auf der Arbeit gehört.
Nein, aber das ist halt einfach für mich sehr heilsam, weil auch die Lyrics einfach meine, so ein bisschen meine Lebensrealität als junge Teenagerin und in meinen 20ern ja auch irgendwie so bestimmt haben. Und die Lyrics sind witzig und auch schlau geschrieben und auch oft auch so ein schöner Tribut zu queerer Geschichte auch. Mhm. Und das gibt's so in dem Fall nicht. Und wir dürfen nicht vergessen, wir waren ja in unserem Hoch des lesbischen Sommers. So viele lesbische Singer-Songwriterinnen haben hier abgeräumt. Und wir haben dann noch dazu noch Billie Eilish in unserem Team gewonnen, was ja vollkommen klar war.
Das war uns allen klar, aber jetzt wissen wir es safe. Ja.
Welcome, Billie. Ist ein Badge of Honor. Nee, aber deswegen, ich glaube... Also das ist das, was mich dann auch einfach so berührt.
Und weil sie halt auch damit auch so eine Vorbildsfunktion einnimmt und auch so eine Größe hat. Und das hattest du in dem Alter halt wahrscheinlich nicht
so. Ja, also es also muss ja nicht mal so ein Vorbild sein, aber einfach so eine gewisse Sichtbarkeit. Und ich glaube, für queere Frauen, die sich feminin äußern möchten oder sich feminin zeigen oder sich feminin einfach sehr feminin fühlen, gibt es ja nicht so viel Sichtbarkeit, so die dann aber auch noch so stark ist und sagt und auch so feministisch sich positioniert. Also trotz, dass sie feminin ist und ihre Femininität auslebt, ist es ja nur the male gaze, sondern es ist halt immer the female gaze. Und ich glaube, das ist einfach sehr erfrischend. Und so popkulturell, technisch hatten wir jetzt lange nicht mehr jemanden, der so artsy war. Also das Letzte, was mich erinnere, ist einfach Lady Gaga, die einen so umgehauen hat.
Das hatte ich auch, wo ich habe da auch drüber nachgedacht. Und das war wirklich der einzige Vergleich, den ich hatte. Das letzte Mal, wo ich das Gefühl hatte, da habe ich so eine Popkünstlerin, die so artsy unterwegs ist, wie du sagst, wo so richtig so was, da passiert mal was Spannendes, war bei Lady Gaga. Ja. Wo sie auch mit ihren Outfits und so Bühnenshows und so. Ja.
Und ich glaube einfach, auch Chappell Roan ist, das ist schon artsy, aber auch so ein bisschen Camp und auch so ein bisschen drüber. Und man merkt halt schon, dass da die Inspiration auch viel bei der Drag Culture ist, was ja super schön ist, was so eine Hommage an diese Geschichte gibt.
Aber es beleuchtet halt Spaß. Und es beleuchtet Drag auch nochmal so positiv. Ja. Weil ich glaube, oft wird das so. Bei vielen wird das so negativ betrachtet.
Ja, also gerade in der USA.
Ja, ja. Und dann finde ich das schön, dass das so in positives Licht gerückt wird.
Ja. Ja. Und nicht nur, dass sie gute Musik macht oder sehr gute Popmusik, sondern sie setzt sich halt auch für viele Sachen einfach auch durch. Also sie hat so einen klaren Standpunkt, was Fast Fashion angeht. Also sie hat da auch sich klar distanziert von H&M. Also es klang so in einem Rolling Stone Interview, dass H&M auf sie zugegangen ist und wollte mit ihr irgendwie so eine Collab machen. Und sie hat dann so gesagt von wegen Ciao Kakao.
Ja.
Ich bin jetzt quasi eine Brand, aber ich habe halt Werte und meine Werte sind, ich bin halt eine DIY-Queen. Ich mache alles selber.
Und sie will auch irgendwie nachhaltig Sachen gestalten und dann geht das bei so großen Marken halt
einfach nicht. Und dann hat sie das sehr dankend abgelehnt. Und sie
Eier musst du auch haben, ne?
Also, ja, voll.
Wenn ich mir überlege, wie viel Geld da vielleicht im Spiel gewesen wäre, musst du das auch, das musst du ablehnen können. So, ne?
Ja, ich finde, sie ist sehr gut abgeklärt, aber ich glaube, es liegt auch daran, sie hat auch öffentlich darüber gesprochen, dass sie eine bipolare Störung Typ 2 hat und ist sehr stark thematisiert und sich damit auch beschäftigt und immer wieder, wenn es zu viel wurde, auch sich die Pausen gegönnt und so. Und ich glaube, dass sie einfach sich unglaublich gut darin ist, Grenzen zu setzen.
Ja.
Was sie natürlich da auch aufgezeigt hat. Und ich glaube, damit wird sie auch die Musikindustrie oder generell, wie wir auch Celebrities sehen in den nächsten Jahren, das auch beeinflussen und verändern.
Ja.
Weil sie hat ja auch sich öffentlich auch darüber geäußert, dass sie halt einfach nicht ständig angequatscht werden will und dass es ein Job ist, was sie da macht. Und wenn sie privat unterwegs ist, dann will sie nicht, dass jemand nach einem Foto fragt oder sowas.
So Grenzen überschreitet, ja. Ne? Weil das ja eben von Grenzen hattest. Ja. Ja, das passt auch zu dem Punkt, warum wir glauben, warum sie vielleicht die Musikindustrie beeinflusst oder verändert. Sie hat es ja, wie du gesagt hast, sehr, sehr offen kritisiert auf ihren Social-Media-Kanälen, dass sie einfach kritisiert, wie Fans generell mit Stars umgehen. Also dieses Übergriffige, einfach hingehen, einfach diese Erwartungshaltung zu haben, ich kriege jetzt aber ein Autogramm oder ich will jetzt ein Foto. Oder dass Leute das einfach für völlig normal finden, ihren Fan da zu, den Star zu stalken, bedrängen, zu belästigen. Dass sie ja dann einfach, das, wenn man sich dann so Szenen anguckt, ist das ja auch ganz gruselig, dann zücken die ihre Kamera raus und denken, sie könnten heimlich einen Menschen filmen. Mhm. Aber die merken das ja immer und für die ist das dann wahrscheinlich total unangenehm. Wenn sie dann sagt, sie will das nicht oder sie setzt die Grenze, dann wird sie beleidigt, wenn sie ablehnt, ein Foto zu machen und alles. Und sie kritisiert halt quasi diese parasozialen Beziehungen, also dieses zwischen Konsumentin und Star oder auch Influencer. Und sie lehnt das ab und sie will das quasi so ein bisschen aufbrechen. Ja. Und auch quasi dann zeigen, das ist meine Arbeit, hier arbeite ich und das ist, bin ich privat. Und wenn ich sage, ich will kein Foto, dann ciao, will ich kein Foto.
Ja, und dann bringt sie das auch wieder in den feministischen Kontext und sagt, ich als Frau habt ihr gar nichts zu geben. Nichts, also ich schulde ihr auch gar nichts. Und da hat sie auch recht und das ist ja auch irgendwie ein anstrengender Job und ich frage mich dann auch immer, das ist immer so krass, weil das durch diese komische Beziehung, die man natürlich auch jetzt noch mehr bestärkt durch Social Media und TikTok und so, finde ich dann auch krass, dass es ja nie reicht.
Ja.
Es reicht ja nie, weil du bist ja nicht in Wirklichkeit mit der Person befreundet und feierst die aber so ab, dass man sich das immer bewusst machen muss, dass man, also was feiert man denn ab?
Man kennt den Menschen
ja. Man kennt die Person nicht. Man findet die Kunst gut und vielleicht gewisse Einstellungen von der Person und alles andere, was man über diese Person denkt, ist ja selbst projiziert. Ja. Nur weil diese Menschen die paar irgendwelche Eigenschaften gut machen, denken wir dann, projizieren wir da so viel rein.
Ja.
Und das muss uns auch immer klar sein, dass das halt einfach nicht der Realität entspricht.
Und uns auch dann selber hinterfragen, wenn wir Fan selber sind von irgendwem, dass man sich da mal raffen muss zwischendrin und sich denkt, ja gut, mag ich die Musik oder die Kunst oder die Einstellungen, die da geteilt werden, aber ist jetzt auch
Kunst? Ja, also sie hat ja jetzt, habe ich heute Morgen gesehen, ihre Shows für New York und Detroit jetzt am Wochenende abgesagt, weil sie einfach völlig
überlastet
ist, auch mit dem ganzen Erfolg, der gerade jetzt auf sie angeht.
Das will ich mir gar nicht vorstellen.
Das muss und auch krass das hat sie sein. Auch ganz oft auch schon auf Shows gesagt, dass das einfach verrückt ist. Also wir haben das auch noch nie so erlebt, dass jemand innerhalb von einem halben Jahr so explodiert ist, wie sie. Und also ich konnte jetzt nicht sehen, okay, wie reagieren die Fans da damit?
Ja.
Also ich habe irgendwie Ausschnitte gesehen, dass diese Vorbands und die Drags, die immer als Vorband auftreten, sind trotzdem aufgetreten und haben zu ihren Musik performt und alle haben das irgendwie abgefeiert. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Show war, aber ich habe dann gesehen, wie viele in der U-Bahn-Station New York einfach ihre Lieder gesungen haben und sich trotzdem schöne Zeit gemacht haben, was ja süß ist. Ja. Und klar ist es ärgerlich und man freut sich auf dieses Konzert und man verliert vielleicht irgendwie Geld, aber man bekommt das auch wieder. Und es gibt, wenn es wieder gut ist, auch Ersatztermine und ich glaube, wir vergessen, dass es einfach auch Menschen sind.
Dass es Menschen sind und dass man halt auch nicht immer so funktionieren kann, wie man sich das dann vielleicht auch geplant hat, wenn sie diese Chance geplant hat. Und oft ist das auch so, ich weiß es jetzt nicht, wie es da ist, aber wenn ein Termin abgesagt wird, dann behält dein Ticket Gültigkeit und dann kannst du das für eine neue Show dann einsetzen. Das kann ja auch sein, dass das so ist. Ja, und das finde ich zum Beispiel, dass sie sagt so hier, das ist zu wild, das haut mir voll auf die Psyche rein, ich muss hier diese zwei Shows mal absagen. Das finde ich ja auch wieder krass. Ja. Also diesen Mut musst du auch aufbringen, zu sagen, das ist wichtiger, meine Gesundheit ist wichtiger. Eigentlich der Druck und alles sagt mir, ich muss das jetzt machen. Und sie sagt, nee, Gesundheit geht vor.
Ja.
Und dass sie das aber auch so immer so offen kommuniziert. Ich glaube, das ist ja auch ein Riesenvorbild auch für ihre Kolleginnen.
Ja, auf jeden Fall.
Das auch also, so zu machen.
Ich habe in einem Podcast-Interview mit ihr, hat sie gesagt, dass wenn man sehr schlecht auf sich acht gibt, schafft man sehr weit in der Branche. Also so hat sie das dann gesagt.
Ja,
und hat auch die Branche auch sehr kritisch beleuchtet. Also dadurch, dass sie gesagt hat, ja, die ersten Plattenfirma, die auf sie zukam, die war da halt meiner. Sie war minderjährig und das ist alles sehr, wie hat sie es gesagt? Predatory, also so ausbeuterisch auch, die ganze Musikindustrie. Und dass sie Bock hat, das sehr lange zu machen, aber das geht halt nur, wenn man gut auf sich aufpasst und dass das alles zeitlich begrenzt ist. Also ich finde, die hat so eine krasse Abgeklärtheit über das Ganze, was ich sehr beeindruckend finde und lässt sich da auch null reinreden.
Finde ich sehr gut, sehr stark.
Ja, auf jeden Fall.
Und wo du es gesagt hast, mit dass ihr erstes Label, dass sie ja minderjährig war, da musst du dir mal auch überlegen. Wir haben ja auch, weil wir ja gerade in diesem Pop-Genre sind, wie viel Pop-Interpreten wir so haben und wie oft das, zum Justin Bieber zum Beispiel, war ja auch ein kleines Kind oder ein kleiner Junge, ne, als der da mit seinen YouTube-Videos berühmt geworden sind.
Davon man mag die abgegriffen worden ist.
Man mag sich's ja gar nicht vorstellen. Dann kam ja P. Diddy
und Usher
und da, wir haben gerade eine True-Crime-Folge aufgenommen, passt. Passt zum Thema. Man mag sich gar nicht vorstellen, was bei diesen minderjährigen, unerfahrenen Menschen, die da in dieses Game so reingehen, was da alles wohl passiert. Und dann sind die auch ohne die Eltern da unterwegs. Ja. Und Chaperone ja auch. Die ist dann ja nach Los Angeles gezogen. Los Angeles, ne? Alleine gezogen, minderjährig und unerfahren. Und dann, das ist schon wild. Also da wundert man sich nicht, dass dann die Leute irgendwann einfach durchdrehen.
Ja, also ich kann...
Oder so ein Britney Spears-Moment haben.
Ja.
Also das...
Also weil du gerade Britney Spears so sagst, du hast meine Gedanken gelesen, Sabine. ich habe letztens... Das geht ganz gut, die Biografie von Britney Spears
gelesen,
die sie selber geschrieben hat.
Ja.
Das ist auch super mies, weil ich habe gedacht, das hat sie nie im Leben geschrieben, weil das ist halt einfach dieses Image, der noch mir im Kopf blieb. Und hat sie selber geschrieben, hat sie sehr gut geschrieben. Krass, also weil einfach vieles mal endlich aus ihrer Perspektive erzählt worden ist. Und sie mit gewissen Sachen da aufräumt. Lest das mal durch. Also das war sehr interessant und auch zu sehen, okay, wie war die Musikindustrie damals und wie sie ist immer noch gegenüber weiblichen Künstlerinnen. Und das ist halt echt harter Tobak.
Ja. Was ihr auch so angetan wurde, so über sie hinweg entschieden und dass sie einfach wie so ein Roboter war, der funktionieren muss. Und da ging es nicht darum, dass sie vielleicht auch mal was nicht will, sondern das ging nur darum...
Also da sitzt du in einem Interview, du bist irgendwie Anfang 20 und so ein alter Sack fragt dich wegen, ob du wirklich immer noch Jungfrau bist und so ein Scheiß.
Aber
so
übergriffig, oder?
Und du willst halt einfach nur, du willst ja als Musikerin, und das ist ja auch das, was Chaperone ja auch sagt, sie will halt Musik schreiben, sie will singen und sie will performen. Das sind ihre Hauptsachen. Alles andere drumherum gehört irgendwie zum Game dazu, aber es ist hier unwichtig.
Ja.
Und, und das ist das, was zum Beispiel Britney Spears da ganz stark gesagt hat, dass das war das, was ihr Freude bereitet hat, nicht alles drumherum.
Nicht dieses Gedöns da drumherum, ja.
Ja.
Oh.
Wild, wild.
Ja, ja, deswegen finde ich das besonders gut, wenn man das jetzt sich mit Britney Spears in dem Falle anschaut, dass sie sich da so abgrenzt und das auch so...
Ja,
und offen verbalisiert, finde ich richtig toll.
Ja, und einfach auch zeigt, und vielleicht einfach auch zeigt, hey, ich kann Grenzen setzen und die werden auch respektiert. Also meine Fan-Community sind cool und wenn meine Fans halt nicht cool sind und mich harassen, dann sind sie halt einfach Harasser und keine Fans. Also, das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige, gute Message, da einfach so ein bisschen Realität reinzubringen.
Finde ich auch.
Und was ich auch sehr schön finde, gerade zu diesem ganzen Thema Queerness und so, dadurch, dass sie aus dem Midwest kommt, weiß sie, wie sich das anfühlt für eine queere Person aus dem Midwest, wenn man in so kleinen dörflichen Orte wohnt, wo halt wirklich viel an Jesus geglaubt wird und so. Und aber sie auch die Gegenseite versteht und da einfach gut vermitteln kann.
Ja, weil sie sich da so reinfühlen kann, ne? Ja. Und ich glaube, da ist auch wieder der Punkt, wo du gesagt hast, dass dein queeres Herz da so ein bisschen dran hängt, weil ich glaube, wenn man dann sie so als Star sieht und wie gut sie damit umgeht, dass sie auch sagt, sie hat es gut für sich so verarbeitet, das ganze Thema, und kann auch so ein bisschen versöhnlicher, wenn sie nach Hause geht, damit umgehen und kann das, wie du sagst, kann das von beiden Seiten gut betrachten, und ich glaube, dass sie da vielen queeren Menschen sehr aus der Seele spricht.
Ja, auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Und wenn wir jetzt gerade noch mal so ein bisschen auf ihre Musik eingehen, also gerade als queerer Mensch oder generell als Mensch, wenn man das Gefühl hat, man lebt irgendwie in begrenzten Verhältnissen und man spürt diesen Hunger nach, da draußen ist die Welt groß und da gibt es einen Ort, wo ich halt einfach sein kann, wie ich sein möchte. Ja. Darum geht es ja bei Pink Pony Club, und dann ist es halt, der Pink Pony Club ist halt ein Gay Club, wo Drag Queens tanzen und da auftreten, und darum geht's. Und dieses Lied, als ich das erste Mal richtig bewusst gehört habe, da habe ich auch ganz viele Tränchen verdrückt, weil das ist so eine Sehnsucht und so ein Verständnis, was man als queerer Mensch hat. Und dann muss man aber, trotzdem ist es so bitter, weil man das Bekannte, was man eigentlich auch irgendwie liebt, aber so verlassen muss, für seinen Willen. So.
Ja.
Also,
ja,
also ist ganz, also einfach ganz toll verarbeitet, das Ganze. Und die ganzen Emotionen einer kleinen queeren Person, die halt da auf ihrer Reise ist.
Ja.
Wir hatten dann noch als Punkt, und da wollen wir jetzt unsere Swifties da nicht irgendwie verärgern.
Verärger nicht die Swifties.
Nein, nein. Wir brauchen sie noch.
Wir brauchen die Swifties.
Gegen den Kampf von Trump. Also, da hat die Taylor Swift wirklich. Also, ich habe nichts gegen Taylor Swift. Wirklich gar nichts. Ich mag ihre Musik. Da hat ihre Daseinsberechtigung. Es ist jetzt nicht so mein Fall. Ist mir zu.
Mir ist es zu Country. Und zu Radio. Zu Radio Country.
So. Ja, das ist so wie, weiß nicht, wenn jemand sagt, oh, ich mache jetzt irgendwie gekochtes Hühnchen mit Erbsen und Möhren. Und du denkst dir, na, Panade. Und das weiche Panade drum wäre auch gut. Also veganes Hühnchen natürlich.
Ja,
aber
es
ist so bland. Also es ist nicht so, fehlt so ein bisschen der Spice und der Juice. Und,
ja.
Aber das ist ja egal. Es ist
das
ganz
ist unsere persönliche
Geschmack. Es macht ganz viele glücklich, und das ist auch ein wunderschöner Space für Girlhood und Frauen. Und das hat alles eine Daseinsberechtigung. Und wie gesagt, sie hat uns unter Demokratie einen sehr großen Gefallen getan letztens. Deswegen vielen Dank, Taylor, dafür. Was aber auch verrückt ist, wenn man sich vorstellen kann, dass einfach ein Popstar einfach so krass auch Politik beeinflussen kann. Es ist gruselig. Wir leben in gruseligen Zeiten.
Und daran siehst du ja, wie krass das mit diesem Stardom und Fandom ist.
Ja.
Wie doll die Leute ihre Fans beeinflussen können.
Ja,
weil diese Macht da einfach da ist. Ne?
Ja, ja. Es ist schon crazy.
Worauf wolltest du hinaus? Du wolltest die Swifties nicht verärgern.
Nee, ich wollte die Swifties nicht verärgern. Aber, meine Frage. Denkst du, sie könnte eine große Konkurrenz zu Taylor Swift sein? Weil ich glaube, dass die Chaperone schon die Möglichkeit hat, alle abzugreifen.
Also, ich glaube...
So an Girlhood-mäßig.
Ja, ich glaube einfach, dass die Chaperone einfach... Die ist frischer und die ist am Zahn der Zeit.
Mhm.
Und die bedient, du hast es ja gesagt am Anfang auch, dass das immer so, dass das alles, was so mit Gayness zu tun hat, dass das immer so nischig war.
Ja.
Und sie holt diese, in Anführungszeichen, Nische, was eigentlich keine Nische ist, holt sie halt in diesen Mainstream rein. Und ich glaube, dass sie mit den Themen, die sie bespricht, ob das jetzt Gayness ist oder dass sie nur Midwest Queen ist oder... Drag und alles, was sie so anspricht, da spricht sie so vielen jungen Menschen aus der Seele so direkt, und auch wie sie sich verhält, dass die halt einfach ein bisschen
cooler,
aktueller und ein bisschen cooler ist.
Ja.
Das nimmt die Coolness von Taylor Swift jetzt nicht weg, aber würde ich beide auf eine Waagschale legen und würde ich da meine Meinung mit reinfließen lassen, würde ich denken, dass sie einfach ein bisschen cooler ist. Taylor Swift hat natürlich eine riesige Fanbase.
Ja, die wird die auch für immer haben. Alles gut.
Richtig. Aber ich finde so vom Vibe, weil Taylor Swift macht ja auch viel, kommt ja auch so aus dieser Country-Geschichte und sehr poppig. Und Chaperone ist auch sehr poppig, aber die hat diesen 80er New Wave-Vibe so ein bisschen. Und vielleicht hat es auch was mit der Zeit zu tun, weil ich weiß, viele Amerikanerinnen hören gerne Country, so ja. wie bei uns Schlager, ja, ist bei ja. denen ja Country. Aber ich glaube, mit diesem 80er ist schon, da hat sie ja, so...
Jeder wird schwach für so ein gutes Sinti.
Hat sie, so, ja, hat sie ja. auch so einen Nerv getroffen, weil so von der Mode her sind wir ja auch viel 80er, 90er ja. gerade, ne, dass das gerade wieder so cool ist. Und ich glaube, dass sie da einfach jetzt gerade einfach einen sehr guten Nerv getroffen hat.
Ja, aber das Album ist wirklich so von dem Genre her sehr durchmischt.
Ja, ja, richtig. Das ist ja
ziemlich, also da kommen sehr,
ziemlich cool.
kommen sehr verschiedene. Und Sachen ich habe auch das Gefühl, dass auch seit langem wieder Musikvideos wieder wichtiger werden. Also als wir jünger waren, war das ja, also das ging ja alles nur über Musikvideos. MTV, also MTV und alles. Lieber. Und die krassesten Musikvideos, die wurden erst nach 22 Uhr ausgestrahlt und so. Und das war ja so ein Riesending. Und ja. umso besser, umso krasser das Musikvideo war, oder umso arziger, umso cooler. Ja. Und ich finde, dass sie da auch so ein bisschen wieder so einen Wert drauf legt, dass die Musikvideos irgendwie spannender sind und eine Geschichte erzählen. Sie bringt
diesen künstlerischen Vibe halt wieder mit rein.
Ja,
ja.
ja das finde ich ja auch so ein bisschen verloren geht.
Ich finde, wir hatten, das hast du jetzt in dieser Folge nicht gesagt, aber du hattest in der Folge, wo sie das erste Mal aufgenommen haben, bei den Zahlen hattest du auch... Mein Gehirn ist aus.
Billie Eilish.
Billie Eilish dabei. Ja,
mit 106 Millionen.
Ja, die ist auch wild. Und Billie Eilish macht, finde ich auch, weil wir es gerade von diesem Artsy-Video haben, finde ich, macht auch sehr gute Musikvideos. Ja. Und ich glaube, dass auch Chappell Roan richtig gute Musikvideos macht, weil sie auch diesen künstlerischen Aspekt einfach drin hat. Und ich glaube, dass dies zwei, also Billie Eilish und Chappell Roan, beides junge Künstlerinnen sind, beide queer, die da sehr wieder, dadurch, dass sie selber Fokus drauf legen, auch selber dafür sorgen, dass die Zuhörer oder Zuschauerinnen wieder Lust darauf haben, dass das,
ja, vielleicht auch,
dass weil, das mehr wird.
Weil das einfach so the female gaze ist. Also du hast jetzt zum Beispiel jetzt bei Billie Eilish, es gibt kein... Es gab ein Video, wo sie da irgendwie eine kurze Hose mal anhatte, was so ein bisschen knapper war. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß.
Sie hatte ein Video auch, wo sie dann ganz viel Frauen und dann alle haben irgendwie Unterwäsche an.
Ja, und wir hatten da so eine Slumber-Party. Ja. Aber trotzdem war das...
Es war Female Gaze.
Ja, es richtig, war so, wir sind jetzt coole Mädels und wir machen uns hier so einen Mädelsabend. Mhm. Und weil das halt comfy ist, haben wir halt hier diese kleinen Panties
an. Haben halt einen Schlüppi an und essen Pizza. So,
so. Ja. Aber es ist halt Female Gaze und kein Male Gaze. Und bei Taylor Swift, das sieht man auch, da musste ich so lachen. also ich war letztens auf einem Girl in Red Konzert. Ich weiß nicht, ob du Girl in Red kennst.
Von dir nur, aber...
Das ist eine norwegische Singer-Songwriterin, auch im Alter von Chappell Roan, queer Lyrics, sehr bekannt in der queeren Bubble. Super gutes Konzert. Ich hatte nicht gedacht, dass die live so der Hammer ist und so eine gute Entertainerin und also Chapeau. Wenn ihr die Möglichkeit habt, euch Girl in Red anzuschauen, macht das. Und Girl in Red war Vorband von Taylor Swift bei der Eras Tour.
Oh.
Was krass
das ist.
Das ist
ja wild.
Das ist richtig krass. Und wir werden auch noch von Girl in Red noch sehr, sehr viel sehen. Und hören.
Ja.
So, und dann gibt es ein von Taylor Swift und Girl in Red, wie die zusammensitzen. Und ich versuche das mal rauszusuchen. Also Girl in Red, muss ich vorstellen, ungeschminkt. Hemd, Krawatte, so skatermäßig, braune Haare, meistens ungekämmt aus, ungeschminkt. Neben ihr sitzt die Taylor Swift, die aussieht wie so eine Eiskunstläuferin mit ganz schräger Schminke. Weißt du, und dann denkst du dir so, okay. Also sie wirkt halt so altmodisch dann nebenbei.
Ich finde, ich zeig dir das. Das ist ein gutes Beispiel, weil daran siehst du, dass Taylor Swift... ich hab's hier gerade.
Ja, geil. Und das ist halt so geil, weil das ist so Male Gaze, Female Gaze. So,
also
das
ist so,
super, ne? super es spannend.
Ist halt, es ist genau das. Das ist schon witzig, da hast du wirklich genau den Unterschied, weil auch, dass Taylor Swift ja immer diesen so ikonisch den immer roten Lippenstift hat.
Ah, hat sie das?
Ganz oft. Also sehr viel roten Lippenstift und auch die Outfits, ich weiß noch früher, wo so Tumblr, die Tumblr-Era, wurden ganz viele Outfits auch von Taylor Swift gezeigt, weil sie immer so on top of the Outfit-Game war. Und das bedient natürlich auch zu den damaligen Zeiten bedient es auch mehr den Male Gaze. Jetzt habe ich eher das Gefühl, dass das eher, dass wenn jetzt Outfits cool sind und im Trend, dass das mehr immer mehr Richtung Female Gaze geht, so diese Baggy Pants
und ja, so. Ja, oder also, wenn man so die ganzen Fashion Influencer, die haben ja auch immer gern so ein witziges Reel, wo dann sowas sagt, I dress for the gays, they dance, and for the girlies, not for the men. Also irgendwie sowas. Also das ist, man merkt, dass da ja dann natürlich ein ganz anderer Zeitgeist herrscht.
Ja, richtig.
Ja.
Witzig, ja. Das ist schon, googelt mal einfach Girl in Red und Taylor Swift und das erste Bild. Da sieht man
vielleicht können wir das in unserer Slides packen, dann wäre ja witzig.
Ja, da sieht man es. Ja, interessant. Ja.
Genau, also das ist auch spannend zu sehen, dass sich da endlich auch was tut. Dass sich was tut. Und natürlich andere KünstlerInnen da irgendwie.
Und das ist auch, dass es dann auch einfach ein diverseres Spektrum ist, dass man, dass jeder, der irgendwie gerne Popmusik hört, sich da was abgreifen kann. Ja. Und dass es halt nicht nur diese Male Gaze Geschichte ist. Ja. Schon,
das ist schon sehr, sehr schön. Ich glaube, da ist einfach der Überdruss einfach auch da. Und deswegen gefällt es
herrlich
den Leuten eher, wenn das so ist. Also ich habe jetzt, glaube ich, genug aufgezeigt, warum ich Chapel Roan so feiere. Und dadurch, dass ich euch jetzt alle aufgezwungen habe, euch diese Folge auch anzuhören. Ja. Weil es ist unser Podcast und wir machen, was wir wollen.
Ja,
oder ich mache, was ich will. aber so, also wie gesagt, ich habe dir sie rangeführt, Sabine. Wie findest du eigentlich so ihre Musik? Und gibt es irgendwie einen Song, den du sehr gut findest?
Also, grundsätzlich...
Ist das überhaupt deine Musik?
Nein. Grundsätzlich bin ich nicht so die Popmusikhörerin. Ich bin eher so... In der Rockgeschichte kann man mich eher so antreffen. Das ist wahrscheinlich dann auch der Grund, warum sie mir gar nichts sagen, weil das halt einfach gar nicht meinen musikalischen Vibe abbildet. So. Ich habe mich dann aber natürlich, wegen dieser Folge, habe ich mich natürlich mit ihr auseinandergesetzt. Und was ich bei ihr mag, ist, dass sie halt diese 80er-Vibes reinbringt. Das fühle ich halt. Das ist halt wieder cool. Das ist wieder so ein bisschen so ein Twist rein. Ja. Und das ist halt auch interessant zuzuhören. Und was ich... rein musikalisch schon am spannendsten fand von den Liedern, wo ich reingehört habe, war das Good Luck, Babe.
Ja, das ist sehr gut, ja.
Und dann hat es halt auch einen coolen Text einfach so. Und ich habe das mit den Worten von der Seite von Diffus, spricht man das so aus, die haben sie beschrieben, also den Titel Good Luck, Babe folgendermaßen beschrieben und das kann ich eins zu eins so wiedergeben. Ihr Track Good Luck Babe erzählt von einer turbulenten Situationship, in der die Sängerin der queeren Bubble direkt aus dem Herzen singt.
Ja.
Und das fasst es doch wunderbar.
Kleiner Insider, Good Luck Babe hat ursprünglich Good Luck Jane, guys. Munkelt man im Internet.
Muss sich da jemand angesprochen?
Nee, ist ein richtig guter Song, ja.
Ja, also der hat mir, also es gibt, die hat viele coole Sachen, die so sehr catchy sind. Aber das war irgendwie
wegen... Ja, und die ist auch so cheeky. Es gibt dann immer so Lyrics und dann denkst du so, no, she did not say that. Also die ist so cheeky und das, also mein, also Good Luck Babe, auch meine cool. Top Tier,
ja.
Pink Pony Club,
ja.
Ganz, ganz toll. Aber Naked in Manhattan finde ich auch richtig gut. Ich finde, es hat einen guten Groove und dieses Touch Me, Touch Me, Touch Me erinnert mich so ein bisschen an die Rocky Horror Picture Show.
Oh ja.
Und dann gibt es ja auch diesen Song, dieses Touch Me.
Ja.
So, ich und ich weiß nicht, ob, also ich, das ist vielleicht... So super stretch, aber ich denke mir dann immer, vielleicht war das auch so ein bisschen die Inspiration.
Kann ja gut sein, weil...
Das war ja auch, was Queerness angeht, ja auch super krass damals.
Und egal, was du für Musik, jetzt für neue Musik machst, du erfindest das Rad nicht neu.
Nee.
Sondern es wird sich immer was wiederholen und du musst dich ja inspirieren lassen, egal was für eine Art von Kunst du machst. Und es kann gut sein, dass sie... Weil sie hat ja auch viele Referenzen, ne, für andere queere... Vielleicht geschichtliche Aspekte oder
das erinnert Kunst mich daran. Und das ist ja eh einer meiner Lieblingsmusicals und da fand ich auch ein guter Film. Das hat mich daran immer erinnert.
So.
Ach, ich freue mich, herrlich. Was dann noch alles kommt. Das wird so spannend.
Und das glaube ich nämlich auch, weil sie ist ja erst am Anfang ihrer Karriere.
Ja.
Und ich glaube, jetzt hat sie ja erstmal so ihre Füßchen da reingestreckt und ist auch verständlicherweise total überfordernd und total krass. Aber jetzt hat sie ja, sie hat das Label Sony hinter sich. Sie hat richtig krassen Erfolg, richtig krasse Zahlen. Und dann birgt das ja auch die finanzielle Freiheit für sie, sich so ein bisschen mehr in andere Genres reinzudippen oder einfach sich zu entfalten, so wie sie sich das halt vielleicht auch dann vorstellt. Ja. So wie andere große Popkünstlerinnen das auch schon gemacht
haben. Und wenn man dann so, also man kann ja, sie wollte ja eigentlich ursprünglich Schauspielerin werden und das war dann irgendwie nichts. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel im Vergleich mal anschaut, also wie sich die Karriere von Lady Gaga entwickelt hat, mit allen verschiedenen Sachen, die sie gemacht hat, oder Billie Eilish, dass man ja nicht nur Popmusik macht und irgendwelche Filmmusik und. Das kann auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Reise sein.
Ja.
Was da passiert. Richtig. Und und sie, ich finde, sie bringt auch so eine gewisse, auch eine gewisse politische Einstellung mit sich, die halt auch nicht hier hinterm Berg hält. Also wo andere dann irgendwie nur eine kleine Melonenpin auf dem roten Teppich haben, sagt sie halt einfach nur, ciao, ich komme nicht danke für den Besuch fürs Weiße Haus, aber ich komme nicht. Oder bezüglich auch der ganze Debatte mit Taylor Swift und Trump und Kamala Harris, hat sie gesagt, sie wird sich keiner von den beiden anschließen, weil beide sind fehlerhaft und beide machen Sachen, die ich nicht cool finde.
Ja.
Ich kann euch nur raten, geht wählen und wählt halt viel lokal. Ja. Das war so das, was sie dazu gesagt hat. Und
das finde ich natürlich sehr gut.
Das ist hat natürlich, sie natürlich den richtig, Nagel auf den Kopf getroffen.
Hat sie richtig gut gemacht. Und was ich halt auch, das hat halt auch wieder dieses künstlerisch Witzige, als sie gesagt hat, sie geht nicht ins Weiße Haus, hat sie halt das Kostüm von der Freiheitsstatue an.
Ja.
Läuft bei ihr. Das ist halt einfach cool. Also ich weiß nicht, das ist halt einfach, das ist halt nice.
Okay. Ja.
Ja. Und das ist halt auch so dieses erfrischende, ehrliche am Zahn der Zeit. Und sie hat halt gute Werte, die sie vertritt. Und das ist einfach.
Ja, und ich glaube, sie hat auch einfach auch verstanden, wie das ganze Social Media Game funktioniert. Und hat dann da ja auch über TikTok und so eine ganz andere Art, mit ihrer Fanbase da umzugehen.
Und ich habe, wo ich nach ihr gesucht habe, ich so alte Videos von ihr gefunden.
Das ist so witzig.
Und sie ist auch so. Dadurch, dass sie halt erst so kurz berühmt ist, sie ist halt so bodenständig und dann macht sie halt Videos, so Schminkvideos, wie sie halt so günstige, so von nix zum Beispiel, so pinke Lidschatten und dann ihr pinkes Outfit zusammenstellt. Und es ist so nett einfach, das sich anzusehen, weil du denkst so, da fühlen sich halt ganz viele abgeholt von den jungen Mädels dann vielleicht.
Ja, aber das ist auch diese Überdrüssigkeit, was man ja auch so auf Social Media hat. Entweder du hast die ganze Zeit entweder hier Nepo-Babys, die halt einfach das verrückte Leben leben und man sich denkt, du Arschloch, wegen dir dreht sich die Welt halt 5 Jahre früher nicht mehr, weil du denkst, du musst jetzt nochmal wegen einem Pasta-Gericht mit deinem scheiß Privatchef nach Mailand fliegen oder so. Oder irgendwie dieses, ich habe diese coolen Klamotten und denkst dir, du hast halt Geschenke gekriegt, Digga. Also,
du hast halt einen Kleiderschrank, der ist größer wie meine Wohnung. Was ist mit dir?
Ja, und ich glaube, das ist diese Back to Roots und auch diese Geschichte von wegen, wenn du lang genug dabei dranbleibst an der Sache, dann bist du vielleicht irgendwann mal berühmt und das auch durch Talent und das kommt nicht von ungefähr, sondern mit harter Arbeit und so. Schon so ein bisschen the American Dream.
Stimmt, ja. Dass und, man mit harter Arbeit sein Ziel erreichen kann und so, ne?
Ja, ein bisschen. Man Glück braucht.
Ja, aber.
Aber man darf sich dann irgendwie als Künstlerin nicht beirren lassen und so.
Weitermachen, ja.
Und stimmt, ich glaube, das ist das, was vielleicht einfach so erfrischend ist in diesem ganzen Deckmännchen von Social Media, wo man das Gefühl hat, man es gibt diese super Privilegierten und die anderen, die einfach versuchen.
Und dann hast du auch den Eindruck, dass sie halt, weil du es auch von Social Media hattest, dass wir sind so überdrüssig, weil es auch alles so perfekt ist und sie zeigt ja, wie unperfekt sie und normal, wie menschlich sie ist und das hat ja auch diesen Reiz an ihr. Ne?
Weil mir ist was aufgefallen, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber habe ja auch diverse Kolleginnen, jüngere Kolleginnen auf der Arbeit und irgendwann mal hat man die halt auf Instagram und ich habe bis jetzt die Erfahrung gemacht, dass die meisten, also wenn man die Menschen nicht kennt und denen ihr Instagram sich anschaut, dann sind alle so fucking unsympathisch und das stimmt überhaupt nicht, wie sie eigentlich sind. Und ich finde das voll schlimm und ich habe mir dann so oft überlegt, ob das bei meinem Insta auch so ist,
Aber ich habe viele Leute gefragt, weil mich das wirklich sehr beunruhigt hat, weil ich möchte nicht unsympathisch rüberkommen und ich, also um mich nicht selber zu loben, aber alle sagen, ich bin wahrscheinlich der einzigste Mensch auf der Welt, wo das im Insta, private Insta sehr sympathisch rüberkommt.
Aber was, das würde ich jetzt gern wissen, ja, was macht denn das, die Instagram-Profile von diesen Leuten unsympathisch? Also ist das, weil die dann nicht, weil die dann immer diese Selfies machen und dann vielleicht so unnahbar wirken in den Selfies?
Also bei den meisten ist es immer so, es ist immer so das perfekte Licht, der perfekte Tag, immer nur Urlaub, so Urlaubssachen. Ja, dann ist es auch so komische Körpersachen, Geschichten, ja, die so, boah, ich will jetzt nicht zu sehr auf, wenn es jemand hört oder sich angesprochen wird.
Ja, aber vielleicht so Bikini-Bilder, wo man besonders schön
aussieht. Ja, das ist ja auch okay, das kann man ja machen, aber es gibt dann so Sachen, die sind dann unpassend, wo ich mir denke, aber so würdest du im realen Leben jetzt nicht zu diesem Event gehen oder zu dieser Ausstellung, wenn du so aussiehst. Also es ist alles so ein bisschen gestaged und man merkt, dass es so aufs Flexen ausgeht.
Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Und bei mir sieht man eigentlich meistens, wie ich einfach glücklich vor irgendeinem Fleck in Essen stehe. Ja, also weißt du, es ist halt auch so, es ist auch irgendwie dieses, was heißt nicht unperfekt, es sind dann schöne Momente, klar, und ich bin da auch im Urlaub und so, aber das ist sehr flexi.
Ja, aber das ist ja auch leider...
Das ist schade, weil ich mir
dann denke, Social-Media-Game, dass die Leute, weil du es auch mit Urlaub gesagt hast, meistens ist das ja so, das ist ja so was besonders Schönes, wie zum Beispiel ein Urlaub, und das will man dann halt so herzeigen.
Ja, ist ja auch fair enough.
Und dafür ist das im Endeffekt ja auch da, aber ich kann das verstehen, dass das dann natürlich unsympathisch wirkt, weil dann dieses Ding aufkommt mit, ja okay, du hast jetzt hier 200 Bilder in deinem Instagram-Profil, aber ich weiß ja, wie du wirklich bist, und so bist du halt nicht, und das macht's halt dann...
Ja, das finde ich immer schräg.
Das passt halt dann nicht aufeinander.
Das
spielt
gar nicht, wenn man, man guckt dann so, und dann wirken alle, als wenn so riesen Rampensauen. So, und dann lernt man die irgendwie kennen, und dann sind das irgendwie so Stubenhocker. Weißt du? Das finde ich halt so witzig. Also, weil man halt so viel hinein interpretieren kann. Und ich glaube,
ich überlege die ganze Zeit, was ich für Bilder gepostet habe und was man da wohl rein interpretiert.
Bei dir ist es super random. Man kommt da nicht durch. Man ist so wie, ja, okay.
Ja, aber ich habe das Gefühl...
Könnte auch ein Bot sein.
Ja, ich habe das Gefühl, das zu posten. Dann poste ich
das. Ja, so fair, ne? Mach das so. Aber ja, du kannst auch ein Bot sein.
Super random, geil.
Ja, richtig witzig. Ja, aber ich glaube, Chaperone ist da halt sehr authentisch.
Oh, ja,
und ich glaube, das ist das, was den Leuten dann gefällt.
Ja. Aber das muss ich noch dazu sagen zu meinem Instagram-Account. Ich habe da Bilder gepostet von Bildern, die ich selbst gemalt habe.
Die sind auch schön.
Und die meisten Leute checken nicht, dass ich die selbst gemalt habe, weil ich sage halt auch nichts dazu.
Ja, ja.
Ich poste das einfach, und dann hatte ich eine Arbeitskollegin. Wir haben uns darüber unterhalten, dass wir beide gerne Bilder malen. Und dann habe ich gesagt, guck mal auf meinem Instagram, das habe ich gemalt. Das sind meine Lieblingsbilder, die ich gemalt habe. Und immer wenn es zu diesem Thema kommt, sagen fast alle Leute, das hast du gemalt? Ja, warum sollte ich es denn posten? Ich dachte, das hätte jemand anderes gemalt. Und ich so, okay, ciao. Keine Ahnung.
Wild.
Ja, witzig. Süß. Süß.
Ja. So, fertig sind wir.
Ja, ich glaube auch. Wir haben alles erzählt. Mir fällt nichts mehr ein.
Genau, also wir werden euch natürlich alles schön darunter verlinken. Geht hin und hört euch Chaperone an. Vielleicht gefällt es euch.
Ja.
Vielleicht war das jetzt einfach auch mal so eine kleine Wohlfühlfolge. Man muss nicht viel nachdenken, lässt sich so ein bisschen inspirieren.
Richtig.
Und manchmal tut es einfach gut, Popmusik zu hören.
Und auch mal was Positives zu hören. Bei unseren teilweise negativen Folgen muss man auch mal was Nettes erzählen. Ich finde, das war sehr schön.
Sehr schön. Ach, vielen Dank. Also ich werde jetzt hier jetzt ausmachen, einkaufen gehen und dabei Chaperone hören. Tschüss, Freunde.
Same. Das war's.